Ich kann mich an keine unbeschwerte Kindheit erinnern. Ich wuchs in einem gut bürgerlichen Haushalt, mein Vater war Rechtsanwalt, hier in München am Bavaria-Ring auf. Ich war ungefähr 4 Jahre alt, als ich zum ersten Mal das Wort Jude gehört und die damit verbundene Ausgrenzung gespürt habe. An einem schönen Sommernachmittag wollte ich, wie fast jeden Tag, auf den gegenüberliegenden eingezäunten Hof zum Spielen gehen. Als ich das Gittertor öffnen wollte, ging es nicht auf. Ich rüttelte daran, immer wieder, vergebens. Das Tor war abgeschlossen. Meine Freunde, die bereits im Hof standen, sahen wortlos zu. Irgendwann kam die Hausmeisterin und sagte: "Geh nach Hause. Judenkinder können hier nicht spielen." Ich habe furchtbar geweint. Bin zu meiner Großmutter gelaufen, um zu erfahren, warum Judenkinder nicht mehr auf diesem Hof spielen dürfen. Sie hat mir erklärt, dass wir uns von nun an anders verhalten müssen, weil wir für die Mehrheit der Menschen in Deutschland anders sind. Dieses Anderssein hat mich mein ganzes Leben begleitet. Eine andere Kindheitserinnerung sind große Männer in Lederjacken. Gleich neben unserer Wohnung war eine Ortsgruppe der NSDAP. Mein Vater bläute mir ein, den Bürgersteig zu wechseln, wenn sie kamen. Wir lebten damals bereits außerhalb der Gesellschaft. Schlimm waren auch die Besuche des Ortsgruppenleiters, die stets um 5 oder 6 Uhr früh stattfanden. Einmal hat er mich sogar geschlagen, als ich ihm sagte, dass mein Vater nicht zu Hause sei. Noch schlimmer als diese Ohrfeige war das Läuten an der Tür. Jedes Mal, wenn er mit seinen Männern kam, haben sie Sturm geklingelt. Wenn heute jemand nachts überraschend an meiner Haustür klingelt, ist sofort das Gefühl wieder da, weglaufen zu müssen. Am 9. November 1938 kam ein Anruf, mein Vater solle das Büro und die Wohnung meiden. Wir flohen auf die Straße. Die Gestapo kam dann zu uns nach Hause und zog unverrichteter Dinge wieder ab. Mein Vater rief aus der Telefonzelle anonym in seinem eigenen Büro am Stachus an und bekam von einer Männerstimme die Auskunft, Herr Neuland sei nicht da und werde erwartet. Da wussten wir, dass wir in großer Gefahr waren. Aber man ist ein Kind und versteht erst einmal nicht, warum man schnell einen Mantel anziehen und die Wohnung verlassen soll. Auf dem Weg hat mir mein Vater erklärt, dass etwas im Gange sei gegen Juden. Ich habe das Kaufhaus Uhlfelder und die Ohel-Jakob-Synagoge in der Herzog-Rudolf-Straße in Flammen gesehen. Ich weinte und fragte meinen Vater, warum kommt denn keine Feuerwehr? Am Sendlinger Tor sahen wir einen guten Freund der Familie, den Opa Rothschild, wie er mit einem blutigen Verband um den Kopf von der Gestapo abgeführt und mit Fußtritten in ein Auto befördert wurde. Wir sind dann mitten in der Nacht 20 Kilometer zu Fuß bis nach Gauting gelaufen und haben dort Schutz bei Freunden gefunden. Mein Vater ging über Nebenstraßen, denn die großen Straßen wurden kontrolliert. Ab und an setzten wir uns auf eine Bank. Wir sind den nächsten Tag über bei den Freunden geblieben, bis der Terror zunächst einmal vorbei war. Aber wir wussten, dass wir in Gefahr waren. Mein Vater war darüber informiert, was in Dachau passierte. Noch heute ist das Gelände in der Münchner Innenstadt, auf dem einst das Gebäude der Gestapo stand, ein Horror für mich. Heute ist dort der Neubau der Bayerischen Landesbank. Es war vollkommen klar, dass der 9. November nur der Auftakt zu etwas noch Schlimmerem war. Mein Vater hat es mir nach 1945 so erklärt. Mit der Reichskristallnacht wollten die Nazis in der Bevölkerung testen, wie weit sie mit der Judenverfolgung gehen können. Und da sich kein Widerstand regte, führte ein direkter Weg von der Reichspogromnacht nach Auschwitz. Die einzige Überlebensgarantie damals war die Auswanderung. 1942 standen meine Großmutter und ich auf der Deportationsliste. Mein Vater fuhr mit mir im Zug in einen Ort in Mittelfranken. Wir trugen keinen Judenstern, um nicht erkannt zu werden, und hatten keine Papiere dabei, da die ja alle mit einem großen J versehen waren. Mein Vater sagte zu mir, wenn du verdächtige Männer am Bahnsteig siehst, die Gestapo war ja stets in Zivil, steig schnell aus und warte auf mich am Bahnsteig. Zum Glück wurde der Zug nicht kontrolliert. Ich ging dann noch 2,5 Stunden zu Fuß in ein kleines Bauerndorf. Eine Frau, die ehemalige Haushälterin meines Onkels, eine sehr fromme und streng katholische Frau, nahm mich auf. Sie erklärte im Dorf, ich sei ihr uneheliches Kind, was damals eine große Schande für sie bedeutete. Bei ihr blieb ich wusste, dass es um mein Leben ging. Ich blieb bis 1945, bis das Dorf von den Amerikanern befreit wurde. Später erfuhr ich von den Motiven der Frau, mich aufzunehmen. Sie hatte zwei Brüder bei der Wehrmacht. Einer war in Russland, der andere in Afrika. Sie dachte, wenn sie etwas Gutes tun würde, würden ihre Brüder aus dem Krieg zurückkehren. Und sie kamen auch tatsächlich wieder. Ich bin nach München zurückgekommen, weil ich die Nachricht erhalten hatte, dass mein Vater noch am Leben war. Ich wurde als Displaced Person registriert. Eigentlich wollte ich schnellstens weg, nach Amerika auswandern. Dann aber lernte ich meinen späteren Mann kennen, der alle KZs überlebt hatte. Und dann wurde ich schwanger. Obwohl ich die Erlaubnis bekam, nach Missouri auszuwandern, blieben wir. Über die Münchner Bürger machte ich mir damals nicht so viele Gedanken, da ich ja eigentlich auswandern wollte. Aber bizarre Szenen gab es, als dann die Entnazifizierung begann. Zum Beispiel wollte just jene Hausmeisterin, die uns Kindern damals das Spielen verboten hatte, von meinem Vater eine Bestätigung, die ihr die Entnazifizierung erleichtern sollte.